Grüß Gott am Mikrofon, begrüßt Sie Pfarrer Kocher, freue mich, dass Sie bei uns eingeschaltet haben. Ein herzliches Willkommen an die Zuhörer bei Radio Maria Südtirol, an jene, die uns auf der UKW-Frequenz 92.4 im Großraum München hören können und alle, die uns über Kabel und Satellit verbunden sind. Ich habe in diesen Tagen Vorträge gehalten über die Vorsehung Gottes, die Herausforderungen, denen die Lehre von der Vorsehung sich konfrontiert weiß. Und ich habe hierbei wie selten gespürt, dass ich die Herzen vieler Menschen ansprechen durfte. Auch wenn ich noch mit niemandem jetzt gesprochen habe, war das irgendwie ganz stark in mir da. Dass die Fragen vieler, die sie haben, und es sind ja auch ganz konkrete Fragen, vielleicht einen Impuls bekommen haben oder sogar eine Antwort. Ich würde mich freuen. Und ich freue mich auch heute Abend sehr auf den Austausch mit Ihnen, auf die Begegnung, was das in Ihnen ausgelöst hat, wo Fragen sind, wo vielleicht Dinge nicht ganz klar sind, die Sie aber noch geklärt haben möchten. Sie können übrigens auch von diesen Sendungen CDs bestellen. Rufen Sie bei unserem CD-Dienst an zu den üblichen Bürozeiten. Und ich habe auch all das schriftlich niedergelegt in meiner Dissertation herausgeforderter Vorsehungsglaube, den größten Teil dessen, was ich hier 89 bis 92 geschrieben habe, habe ich Ihnen jetzt auch in einer sehr komprimierten und einfacheren Weise zur Kenntnis gebracht. Die ISBN-Nummer ist 3880-96-985-X. Ich wiederhole 3880-96-985-X. Ich werde heute Abend eine Zusammenfassung versuchen dessen, was ich Ihnen mitteilen durfte. Vielleicht noch eines, ein Nachtrag zur Unterscheidung der Geister. Es hängt auch mit dem Bittgebet zusammen. Es ist eine persönliche Erfahrung, die ich machen durfte. Sie können sich vorstellen, dass in der Anfangszeit alles sehr auf mich konzentriert war. Es gab noch nicht die Personen, welche die Technik, die Öffentlichkeitsarbeit jetzt eigenständig leiteten. Es ist alles bei mir zusammengelaufen. Die Finanzen, das Personalmanagement, das Programm. Es war unglaublich viel. Und ich habe zu Gott um Hilfe gerufen, ja geschrien, siehst du nicht, dass ich einen Arbeiter trinke? Bitte hilf mir, schick doch jemand. Und dieses, ich möchte sagen, allgemeine Schreien ist nicht erhört worden. Es hat sich erst geändert, als ich mir einen Plan machte, was will ich denn eigentlich? Was für eine Stelle soll das sein? Welche Kompetenzen wird dieser Mann haben? Wo ist sein Einsatzort? Wie werde ich ihn ausbilden? Was wird sein Gehalt sein? Wer ist ihm unterstellt? Wer wird ihm zuarbeiten? Was sind seine Kompetenzen? Wie wird er mir Rechenschaft geben? Erst als ich das getan habe, als ich mir ganz klar bewusst machte, was ich denn eigentlich will, kam dann die Antwort und die Erhörung und auch die notwendigen finanziellen Mittel, die ja nicht gerade wenig waren. Vielleicht das auch noch, wir bewegen uns vielleicht in unserem Gebet viel zu sehr im Allgemeinen, im Diffusen, und wir sollten schon den Mut haben, auch zur Konkretion. Nun aber die Zusammenfassung und der Ausblick. Ich habe eine Überschrift darüber gesetzt, ein Zitat von dem Philosophen Odo Marquardt. Darum haben wohl diejenigen recht, die dem Vertrauen auf Gott, also dem Glauben, das letzte Wort geben. Und das nicht zu können, ist dann das eigentliche Unglück. Ob sich die Prognose Steenbergens erfüllt, dass sich die größten Fortschritte der Theologie in den nächsten Jahren auf die Vorsehung beziehen werden, mag dahingestellt bleiben. Zu wünschen wäre dies auf jeden Fall, denn es tut der theologischen Wissenschaft auf die Dauer nicht gut, wenn ein derart zentrales Thema zu wenig aufgegriffen wird. Ich erinnere nochmals an die Lehre der Kirchenväter. Gott wäre wie ein schäbiger Vater, der ein Kind zeugt und die Frau dann im Stich lässt, wenn er den Menschen nur erschaffen würde und die ganze Schöpfung wie ein Urrad in Gang setzen würde und sich dann zurückzieht. Wenn wir uns nicht zur Vorsehung äußern, dann bemächtigen sich säkulare Deutungsmuster, fragwürdige Geschichtstheorien und Identifizierungen des Willen Gottes mit konkreten geschichtlichen Ereignissen des Platzes, denn früher die Vorsehung eingenommen hat. Die Konturen der Aufgaben, die anzugehen sind, zeichnen sich deutlich ab. Damit die Lehre von der Vorsehung wieder gedeihen kann, ist es notwendig, auftretende Spannungen wieder auszuhalten, verlorenes Terrain in der Auseinandersetzung mit der Naturwissenschaft zurückzugewinnen und die Torheit neuzeitlichen Strebens nach Autonomie des Menschen Gott gegenüber zu erkennen und aufzugeben. Schließlich ist es notwendig, die befreiende Kraft des Vorsehungsglaubens den Menschen wieder zu vermitteln und anzubieten. Ich gehe jetzt nochmals kurz durch, was ich versucht habe, in diesen Tagen Ihnen nahezubringen. In einem einleitenden Vortrag habe ich die Bedeutung und die Problematik der Vorsehungslehre aufgezeigt. Sie wird trotz ihrer großen lebenspraktischen Bedeutsamkeit in der theologischen Literatur nicht entsprechend gewürdigt. Das neuzeitliche Welt- und Naturverständnis ist hierfür der Grund schlechthin, der Schwierigkeiten für den Handeln Gottes in der Welt bereitet. Es war nicht so sehr die missbräuchliche Verwendung des Begriffs der Vorsehung im Dritten Reich und auch nicht die theologische Vorsehungsliteratur während der Weltkriege, die große Probleme bereitet haben, sondern einige grundsätzliche theologische Linien müssen korrigiert werden. Ich habe dies anhand einer Schrift von Lehmkuhl, die göttliche Vorsehung, aufgezeigt. Damals hat man nämlich, und da werden vielleicht manche von Ihnen noch in diesem Denken und Tradition aufgewachsen sein, die Führung Gottes so stark betont, dass dies letztlich zur Passivität des Menschen führt. Gott ist nicht in erster Linie Prüfungsinstanz für unser Leben, sondern der gute Vater, der uns sein Geleit zuteil werden lässt. Die Lehre von der Vorsehung ist besonders auf den gelebten Glauben verwiesen, soll sie nicht zu formelhaft und abstrakt werden. Deshalb habe ich mich auch bemüht, immer wieder Beispiele zu bringen, von Josef Benedikt Kotolenko, Maximilian Kolbe oder Niol Satonaite. Diese zeigen, dass man sich bei vielen Vorkommnissen in deren Leben in redlicher Weise nicht auf den Zufall hinausreden kann. Man muss von Fügungen einer leitenden Vorsehung sprechen. Und es hat sich auch gezeigt und herausgestellt, dass zwischen der Hingabe eines Menschen an Gott und dem Anderswerden der Dinge um ihn herum Zusammenhänge bestehen. Die Vorsehung Gottes ist somit nicht fertig gegeben. Sie verwirklicht sich je neu nach dem Maß unserer Ausrichtung auf den Willen Gottes. Bei dem Abschnitt über die göttliche Vorsehung und die menschliche Freiheit bin ich ganz im Horizont gegenwärtiger Fragestellungen verblieben. Und wir haben festgestellt, dass das christliche Freiheitsverständnis ein anderes ist als jenes, das heute propagiert wird. Freiheit wird heute doch nur definiert, größtenteils zumindest, dass man das tun kann, was man möchte. Das hat aber mit christlichem Verständnis von Freiheit nichts zu tun. Frei ist der, der sich an Gott bindet. Und Bindung an Gott meint Bindung in die Freiheit. Und das ist genau so, wenn Sie wirklich einen Menschen sehr lieben und wenn diese Liebe gegenseitig ist, dann wollen Sie vom anderen sich nicht emanzipieren, Sie wollen nicht loskommen von ihm, denn indem Sie ihn lieben, sich ihm hingeben, sind Sie ganz bei sich selbst und umgekehrt herum. Das heißt, die Bindung an den anderen entbindet Sie in die Freiheit. Das ist paradox. Das lässt sich auch nicht weiter erhellen durch den Verstand, aber es ist so. Und jeder, dem wirkliche Liebe und Begegnung geschenkt wurde, wird das bestätigen. Das gilt auch für unsere Beziehung zu Gott, auch bei Jesus Christus. Er war gehorsam bis zum Tod. Und zugleich war er der freiste Mensch, der jemals über diese Erde gegangen ist. Je gehorsamer wir sind, dem Herrn gegenüber, desto freier sind wir. Schauen Sie sich die Heiligen immer an. Welche Freiheit hatten sie? Auch gegenüber herrschenden Meinungen gegenüber. Schauen Sie sich den Pater Rupert Mayer an in München. Welche Freiheit hat dieser Mann gehabt, auch den Nazis gegenüber aufzutreten, auch seine Meinung klar zu sagen, selbst dort, wo es im Raum der eigenen Kirche oft misstrauisch beäugt wurde. Ich verwirkliche meine Freiheit, indem ich mich an Gott binde. In dem Kapitel über Vorsehung und Evolution lautet die Kernfrage, ob eine Zielgerichtetheit im Naturgeschehen vorhanden ist. Der Träger der Forschung, des großen Basler Zoologen Portmann, weisen klar auf einen steuernden Faktor in einer höher führenden Schöpfung hin. Das heißt, in der Natur ist vieles, um nur ein Beispiel zu nennen, auf ein anschauendes Auge hin konzipiert. 70% der Energie bei einzelnen Vögeln geht ins Federkleid hinein, also in die Ausstattung eines schönen, prächtigen Federkleides. Das lässt sich evolutionistisch in gar keinster Weise erklären. Denn dort geht es ja nur um Zweckmäßigkeit und Überleben. Und welchen Sinn soll es machen, dass bei einzelnen Vogelarten, und man könnte hunderte Beispiele dieser Art nicht nur bei Vögeln nennen, 70% der Energie in diese Schönheit hineingeht? Die Schönheit ist überhaupt das Problem schlechthin. Denn diese gibt es nach den rein evolutionistischen Vorgaben, wonach sich alles selbst organisiert haben sollte, nicht. Und es wäre auch nicht die gegenwärtige Fülle zu erwarten, sondern nur ganz wenige optimal angepasste Einheitstypen. Das ist aber nicht der Fall. Und Portmann hat das als einer der ersten formuliert, dass vieles auf ein anschauendes Auge hin konzipiert worden ist. Wer ist dann der Designer dieser Schönheit? Wer hat sich das ausgedacht? So, dann ist das Wunder wichtig in der Lehre der Vorsehung. Der philosophische Vorentscheid, dass es Wunder nicht geben könne, leitet sich vom naturwissenschaftlichen Weltverständnis ab. Bei den Naturwissenschaften hat man einen methodischen Atheismus. Das heißt, man sieht davon ab, dass eine höhere Gewalt, Gott oder sonst etwas anderes einwirken kann. Man versucht, die natürlichen Grundlagen zu entdecken. Was sind die natürlichen Gründe? Man geht nicht davon aus, dass es ein Wunder ist oder das Einwirken einer Gottheit. Dieser methodische Atheismus hat sich sicher als sehr gewinnbringend erwiesen, aber er wurde immer mehr zu einem bewusstseinsmäßigen. Und das hat dazu geführt, dass man eigentlich alles andere ausgeblendet hat, es von vornherein dem Verdacht auf Ideologie unterstellt hat, was darüber hinaus ist, über das Messbare, Beweisbare. Was offensichtlich ein Unsinn ist. Denn ich kann ja nicht die Tiefe einer Freundschaft, die Größe eines Schmerzes, die Hingabe eines Menschen an einen anderen messen. Und trotzdem sind es Wirklichkeiten, die existieren. Und es ist auch ein ausgesprochener Unfug, ein Erfahrungselement, einen Erfahrungsbegriff, nämlich den naturwissenschaftlichen, herzunehmen und sagen, das ist das Entscheidende. Nämlich das, was im Experiment abrufbar, jederzeit wiederholbar ist. Sind nicht alle entscheidenden Ereignisse und wirklich wichtigen einmalig. Die Erfahrung einer großen Liebe, eine Begegnung, die mein Leben prägt und ändert, das kann ich doch nicht im Experiment wiederholen. Deshalb ist es doch unsinnig zu sagen, der naturwissenschaftliche Erfahrungsbegriff, das ist derjenige, der das Maß für alles andere hergeben muss. Und deshalb kann es auch nicht sein, weil kein Wunder wiederholbar ist, sondern ein einmaliges Geschenk Gottes an den Menschen darstellt, dass der naturwissenschaftliche Erfahrungsbegriff herangezogen wird, um Theologie zu betreiben und das Wunder verstehbar zu machen. Es ist notwendig, dass die Wunder, die im Lauf der Kirchengeschichte geschehen sind, beachtet werden, zumal die Kirche recht streng auf diesem Gebiet ist und nicht unkritisch hier einfach alles akzeptiert. Ratzinger hat in Lyon und Paris eine viel beachtete Rede gehalten über die Erneuerung des Schöpfungsglaubens. Das ist ganz wichtig. Ich habe dann aufgezeigt, in einer mehr spirituellen Theologie, ja, was Anhaltspunkte sind, den Willen Gottes im eigenen Leben zu erkennen. Man muss in der Lage sein, die Zeichen der Zeit zu deuten, die Stimme Gottes in der eigenen Seele und auch, wie es Kente nicht nennt, die Seinsstimmen zu deuten. Und all das muss in seinem Zusammenwirken erkannt werden. Der gütige Gott und das Leid der Welt scheinen Gegensätze zu sein. Wir haben aufgezeigt, dass die im Horizont der Existenzialphilosophie formulierten Alternativen weder lebenspraktisch noch theoretisch alles andere als überzeugend sind. Gleiches gilt für theologische Antwortversuche, die von einem ohnmächtigen oder leidenden Gott ausgehen. Ausgangspunkt einer genuinen Theologie muss der macht- und geheimnisvolle Gott der Bibel sein. In der Ausrichtung auf diesen Gott wird dem Menschen das Leid zwar nicht erspart, es wird ihm nicht selten auch als Stellvertretung für andere zugemutet, er bekommt aber Kraft, es zu bewältigen. Das Dunkel von Leid und Tod wird erst in der endzeitlichen Vollendung ganz gelichtet werden. Weit gespannte Horizonte und geerdete Theologie. Die Lehre von der Vorsehung hat eine ganz große Bandbreite. Sie ist mit dem Gedanken der Schöpfung schon gegeben. Denn es heißt ja, dass Gott die Schöpfung nicht einfach so ins Dasein setzt und sie sich dann selbst überlassen ist, sondern dass er Gott auf ein Ziel hinführt. Deshalb sagt Kardinal Schäfzig, die Vorsehungslehre ist eine Extension, eine Ausdehnung des Schöpfungsglaubens. Sie gehört zu ihm dazu. Gleichzeitig führt die Vorsehung nicht auf ein blindes Ziel zu. Sie ist zielgerichtet, nämlich auf die Vollendung bei Gott. Das heißt, die Spannbreite ist enorm, von der Schöpfung bis hin zur ewigen Vollendung beim Herrn. Auftretende Schwierigkeiten bei dieser Spannbreite dürfen nicht durch einen Kurzschluss beseitigt werden. Ein bestimmtes Maß an Dunkelheiten ist auszuhalten. Wo einseitig ein Spannungspol eliminiert wird, ist der Absturz unvermeidbar. Deshalb musste Versuchen entgegengetreten werden, welche das Vorauswissen Gottes hinsichtlich der zukünftigen Entscheidungsakte der freien Kreatur beschränken wollen, welche keine Zielgerichtetheit im Natur- und Weltgeschehen am Werk sehen wollen, welche das Wunder rationalistisch auflösen. Ein Handeln Gottes nur mehr auf die psychische Innerbefindlichkeit des Menschen reduzieren. Welche meinen, dass die Wege, wie Hegel, der Vorsehung Gottes völlig einsehbar sind oder ganz erkannt werden können. Oder welche bei der Frage Gott und das Leid dem Mythos vom leidenden oder kraftlosen Gott das Wort geben. Die Theologie ist herausgefordert, das Geheimnis Gottes gegen banale Auflösungen zu verteidigen. Es kann somit nicht darum gehen, wie der bekannte Verhaltensforscher Wickler polemisch vermutet, Widersprüche aufzubauen, damit hinreichend viel Geheimnis übrig bleibt. Nach dem Psychologen Jung ist die Paradoxie eine Eigenart geistiger und religiöser Erfahrung. Ich nehme etwa Bezug auf das, was ich vorher Ihnen gesagt habe. Es ist ja paradox und dem Verstand nicht einleuchtend, warum jener, der sich bindet, frei ist. Wer sich an Gott bindet, der entbindet sich in die Freiheit. Und das ist ein Paradox, es ist nicht leer erhellbar. Und Jung sagt, die Paradoxie gehört sonderbarerweise zum höchsten geistigen Gut. Die Eindeutigkeit ist nicht selten ein Zeichen der Schwäche. Darum verarmt eine Religion innerlich, wenn sie ihre Paradoxien verliert oder vermindert, deren Vermehrung aber bereichert. Denn nur das Paradoxe vermag die Fülle des Lebens annähernd zu erfassen. Die Eindeutigkeit und das Widerspruchslose aber sind einseitig und darum ungeeignet, das Unerfassliche auszudrücken. Unser jetziger Papst dazu, das Plausible kann auf die Spur des Wahren führen. Es kann aber auch Gegensatz der Wahrheit sein. Gerade bei der Vorsehung ist man enorm herausgefordert, eine spannungsvolle Einheit zu wahren und gegen alle Verkürzungen zu verteidigen. Kardinal Schäfzig, alle Aussagen, die die Theologie hier macht, gehen an Abgründen vorbei. Wenn man sie nur ein wenig überstrapaziert, fällt man entweder auf der einen oder anderen Seite schon in eine Sackgasse. Man muss sich also bemühen, immer mehrere Punkte, mehrere Momente zusammenzuhalten und zusammenzusehen. Der Vorsehungsglaube hat als Kerngehalt die Sorge Gottes bis in die unscheinbarste Kleinigkeit hinein, bis zu den gezählten Haaren auf unserem Kopf. Die gegenwärtig sehr starke Tendenz in der Theologie, unter dem Druck des neuzeitlichen Welt- und Naturverständnisses, ein Handeln Gottes nur mehr auf das symbolisch Zeichenhafte zu reduzieren, ist schlichtweg fatal. Die Zuwendungen des Heils an den Menschen nur mehr auf rein geistiger Ebene anzusiedeln und das konkret Leibhafte zu ignorieren, ist ein Irrweg. Die Theologie muss wieder mehr geerdet werden durch die Berücksichtigung des reichen Erfahrungsschatzes der Kirche. Ein erneuerter Schöpfungsglaube wird auf ein konkretes Wirken Gottes, das abgestimmt ist auf die Geschöpflichkeit des Menschen, abheben müssen. Vom Burgfrieden zur konstruktiven Auseinandersetzung. Die Zerstörung des Schöpfungsglaubens und des Menschenbildes durch den Evolutionismus ist in der theologischen Wissenschaft noch nicht genügend erkannt und zurückgewiesen worden. Der Schöpfungsglaube ist um der Gestaltung einer humanen Zukunft willen herausgefordert wie selten zuvor in der Geschichte. Ist der Geist des Menschen nämlich nur ein Schimmel an der Oberfläche des Materiellen, dann führt dies früher oder später zur Abschaffung des Menschen. Der Evolutionismus und die von ihm ausgehende Gefahr muss viel ernster genommen werden. Das habe ich 1992 geschrieben, mittlerweile hat das noch an Aktualität zugenommen, wenn Sie an die ganze Experimentiererei auf dem Gebiet der Gentechnik denken. Die Theologie wird sich noch mehr als bisher auf eine Auseinandersetzung mit den aus diesem Bereich sich ergebenden Fragen einlassen müssen. Die Anfragen an einen dogmatisch sich gebärdenden Neodarwinismus müssen an Schärfe und Durchschlagskraft gewinnen. Voraussetzungen für diese Gespräche sind allerdings, dass überfällige Klärungen in der theologischen Wissenschaft selbst vorgenommen werden. Ich komme jetzt schon zum vorletzten Punkt meiner Zusammenfassung. Die Torheit neuzeitlicher Befreiung, Emanzipation des Menschen von seinem Schöpfer. Wir sind ausgegangen vom Gottesbild der Neuzeit, wonach das Gebiet Gottes, das Revier von ihm, nur an den Grenzen unseres Lebens sichtbar wird. Mitten im Leben hat er keinen Platz mehr. Die Gegenwart, das Diesseits, die Gesellschaft, der Alltag erscheinen gottlos. Mit dem neuzeitlichen Autonomiegedanken verbindet sich vielfach und bis heute die Abwehr der Macht des Anderen, Gott, der als der Andere definiert wird, der Macht Gottes. Die Realität Gottes verflüchtigt sich zu einer blassen, realitätsunwirksamen Idee. In einer autonom, also sich selbstständig verstehenden Menschheit ist Gott wohnungs- und arbeitslos geworden. Wir sind sowohl bei den Fragen nach dem Handeln Gottes im Naturgeschehen, wie auch bei der Wunderproblematik der gleichen Denkfigur begegnet. Es ist immer das Gleiche gewesen. Letztlich wollen wir das Wunder nicht akzeptieren, weil wir uns auf das Messbare, das Überprüfbare, das Quantitative beschränken wollen. Das Wunder Gottes stört in einer Welt absolute Planung und Verlässlichkeit. Es weist auf größere Gehalte als das Mach- und Konstruierbare hin. Weil man diese nicht zur Kenntnis nehmen will, sie wird nur unsere Kreise stören, darf es das Wunder einfach nicht geben. Letztlich geht es bei der Zielgerichtetheit im Naturgeschehen wie beim Wunder um eine Machtfrage. In der geistesgeschichtlichen Auseinandersetzung der letzten Jahrhunderte versucht der selbstmächtig sich behaupten wollende Mensch, sich gegen seinen Gott durchzusetzen. Eine Änderung wird hierbei nur dann möglich sein, wenn die Schöpfung als Gabe Gottes wiederentdeckt wird. Die Schöpfung ist mehr und anderes als nur ein Rohstofflieferant. Wenn in den Psalmen von ihr gesprochen wird, dann ist das immer mit Lob und Dank verbunden. Erst in dieser Haltung der Ehrfurcht wird eine Begegnung mit dem vorsehenden Gott möglich und ist es sinnvoll, über ein Handeln Gottes in der Welt nachzudenken. Der Mensch muss wieder lernen zu staunen über die Schöpfung, die von der Güte des Vaters lebt. Nur so kann ein mittlerweile schon wahrhaft lebensbedrohendes Herrschaftsdenken über die Natur überwunden und die wunderbare Mächtigkeit Gottes, der das, was nicht ist, ins Dasein ruft, Römerbrief, unverstellt wieder zum Blick zur Kenntnis genommen werden. Wie groß ist die Aufgabe der Theologie, hier das Bewusstsein zu schärfen und die im eigenen Haus anstehenden Fragen anzugehen? Das letzte Kapitel, vielleicht dann auch das interessanteste, die befreiende Kraft des Vorsehungsglaubens. Die Verletzungen des heutigen Menschen sind beträchtlich. Das kollektive Unterbewusstsein ist fast schon bis in die letzten Wurzeln hinein neuheidnisch infiziert. Der Glaubende findet in seiner Umgebung kaum mehr eine Stütze. Oft ist er gezwungen, seinen Glauben auszusprechen im Widerspruch zur Welt. Nicht umsonst spricht der Papst so oft von der Notwendigkeit der Neuevangelisierung. Das Evangelium muss wieder neu in seiner befreienden Kraft entdeckt werden. Dem Vorsehungsglauben kommt hierbei eine Schlüsselrolle zu. Die in ihm steckende Kraft hat er schon in der Geschichte unter Beweis gestellt. Und das ist jetzt ganz wichtig. Die Verbindung und Vermittlung der beiden Inhalte, Vater und Allmacht, in der Verkündigung Jesu, hatte vor dem Hintergrund der in der ausgehenden Antike verbreiteten fatalistischen Auffassungen eine revolutionär befreiende Wirkung. Das christliche Menschenbild half, das Sklavenjoch, das in der Gestalt des Schicksals auf dem Menschen lastete, abzuschütteln. Der große Franzose Kardinal Henri de Lubac schreibt: Der Mensch, jeder Mensch, wer es auch sei, war dem Schöpfer, dem Herrn der Gestirne, selbst unmittelbar verbunden. Die ungezählten Mächte, Götter, Genien oder Dämonen oder was auch immer, die das menschliche Leben im Netz ihrer tyrannischen Willkür gefangen hielten und einschnürten und mit all ihren Schrecknissen auf der Seele lasteten, siehe, sie zerfielen zu Staub. Und das Heilige, das sich in sie verirrt hatte, fand sich zusammengefasst, geläutert und erhöht wieder in einem Gott und Befreier. Nicht mehr bloß eine kleine Schar von Auserwählten durfte hoffen, dem Kreislauf des Schicksals durch die Pforte irgendeine Geheimlehre zu entrinnen. Die ganze Menschheit sah ihre Nacht plötzlich zum Tag gelichtet und erwachte zum Bewusstsein ihrer königlichen Freiheit. Liebe Freunde, liebe Zuhörer, das ist in den ersten Jahrhunderten geschehen. Da gab es nämlich verschiedene Religionen und so Geheimlehren, Initiationsriten, wo nur einige ganz besonders begabte Leute eingeführt wurden in diese Geheimlehren. Aber insgesamt lastete auf diesen Menschen ein Schicksal, das über sie verfügt hat, das sie nicht gefragt hat. Und jetzt wird in der Verkündigung Jesu deutlich, es gibt die Allmacht. Ja, es gibt die Macht. Aber sie ist verbunden mit dem Vater. Und vielleicht verstehen Sie jetzt, was dann geschieht, wenn wir wieder hinter dieser Linie, die das Evangelium uns geschenkt hat, zurückfallen. Dann werden all diese Ängste und Befürchtungen, von denen Christus uns befreit hat in seiner Botschaft, wieder auf die Menschheit einstürzen. Es wird wieder zu Versklavungen kommen, zu geistigen. Die Vorsehungslehre mit ihrer Ausrichtung auf den Einzelnen kann heute ähnlich befreiend wirken wie damals. Wird doch die Verlorenheit des Sandkorns Erde in der uferlosen Weite des Universums zum Abbild der Verlorenheit des Einzelnen in der immer größer werdenden Menschheitsfamilie, in der anonymen Massengesellschaft von heute, in der man sich nur mehr als winziges Rädchen einer großen Maschinerie begreift. Wenn in dieser Situation gesagt wird, du bist von Gott geliebt, er hat einen Plan für dich, er interessiert sich für dich, du bist nicht nur einer von 6 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Ich habe dich in meine Hände eingezeichnet, für dein Leben gebe ich ganze Völker aus dem Buch Jesaja. Dann ist das doch Botschaft der Befreiung, der Erlösung. Ja, es gibt diese Macht, diese Allmacht, aber sie ist kein blindes Schicksal, das über den Menschen verfügt, es ist der gütige Vater. Hat die Frohbotschaft, dass der Mensch von seinem Gott in gewollter Einmaligkeit und Unverwechselbarkeit angenommen, geführt und geliebt wird, und das schon bei seiner Zeugung, da er sich einem schöpferischen Akt Gottes verdankt, etwas von seiner Aktualität eingebüßt? Als Sie, als ich entstanden sind, wissen Sie, wie das gegangen ist? Sie glauben doch nicht, dass die unsterbliche Geistseele Menschen selber zeugen können. Die hat Gott diesem entstehenden Menschen eingehaucht. Das ist ein direkter, unmittelbarer Schöpfungsakt Gottes, der hier stattgefunden hat. Das heißt, Gott hat uns schon seit aller Ewigkeit vorausgesehen und gewollt. Er hat Ja gesagt. Natürlich geschieht das durch die Vermittlung von Menschen, die sich hingeben in Liebe, die Ja sagen zu menschlichem Leben. Aber es ist ein Mitwirken mit dem Schöpfungswirken Gottes. Deshalb sind wir auch kein in ein absurdes Dasein geworfener, sondern Gott trägt uns und sorgt sich in Liebe um uns. Er ist Abba, liebender Vater. Im Vorsehungsglauben wird uns das, was wir immer schon erahnt und uns gewünscht haben, in unserer Suche nach Sinn und Geborgenheit als Gewissheit zugesagt. Für unser Leben hält Gott Pläne des Heils bereit, damit dieses gelingen kann. Auch in Schuld und Sünde ist er uns nahe und gibt uns die Möglichkeit zum Neubeginn. Gottes Sohn ist uns als Vorbild und Maß der Verbundenheit und Auslieferung an den Willen des himmlischen Vaters geschenkt worden. Er ist die sichtbare Vorsehung des Vaters. Wie groß ist die Fantasie beim Menschen, Gottes beim Menschen zu sein und ihm immer wieder neu die Wege zu bereiten, ihm alles zuzufügen. Allerdings sind dem Glaubenden Möglichkeiten und Wege, die der Nichtglaubende hat, versperrt. Vom Christen wird erwartet, dass er einer gewissen Nüchternheit der Wirklichkeit standhält und die Nestwärme einer Ideologie vom Rechtsanspruch auf Glück in dieser Welt aufgibt. Ein christlicher Realismus ist im Alltagsleben durchzuhalten. Das ist sicher nicht einfach. Wo Gott vom Menschen aber etwas fordert, schenkt er aber auch auf der anderen Seite in reichem Maß. Der Vorsehungsgläubige hat es deshalb in vielem leichter als der Ungläubige. Sein Glauben an die liebevolle Führung Gottes entlastet ihn. Er kann vieles in die Hand Gottes zurücklegen oder aus ihr empfangen, was dem Nichtglaubenden so nicht möglich ist. In unserer Zeit, in der die geschöpfliche Eigentätigkeit bis zur Ich-Verkrampfung betont wird, wirkt es befreiend, den Geschenk- und Führungscharakter der Vorsehung zu erkennen. Wir brauchen nicht in hoffnungsloser Überforderung alles selbst zu machen. Mehr als eigene Aktivität ist es erforderlich, sich führen zu lassen. Auf diese Weise wird menschliches Dasein befreit von unnötiger Sorge und heidnischer Angst. Mit innerer Gelassenheit können die Aufgaben des Lebens angegangen werden. Die Beistandszusage Gottes in Grenzsituationen des Lebens ist tröstend. Ich bin bei euch, ich lasse euch nicht allein, gerade dann, wenn man euch vor Gericht stellt. Es ist nicht nötig, allein auf eigene Kraft und Einsicht zu bauen. Auch das Wissen darum, eine ewige Zukunft und Heimat bei Gott zu haben, relativiert gegenwärtige Leidenssituationen und gibt Kraft, sie zu bewältigen. Die Geborgenheit des Kindschaftsverhältnisses ist der tragende Grund, der weder durch erfahrenes Leid noch durch die Existenz des Bösen zerstört wird. Der Kern der Vorsehungslehre ist das Vertrauen auf die Führung durch den liebenden Vater Gott. Es geht darum, ob der Mensch auf eigene Einsicht, Stärke und Konstruktionsmächtigkeit oder auf den vorsehenden Gott vertraut. Die Heilige Schrift ist durchzogen von dieser Spannung, vom oftmaligen Drama der Verweigerung. Hättest doch auch du erkannt, Israel, Jerusalem, was dir zum Heil dient. Und der Herr weint. Er weint über die heilige Stadt, weil sie sich einfach verschließen. Und er sieht, was ihr bevorsteht im Jahr 70, als die Römer sie einäschern. Hättest doch auch du erkannt. Ich hätte dich sammeln wollen in die Henne, ihre Küken. Der Friede wäre zu dir gekommen, heißt es im Psalm, wie ein Strom. Ich hätte dir Weizen in Fülle gegeben. Meine Güte, was wäre in der Heilsgeschichte möglich gewesen, wenn die Menschen sich wirklich eingelassen hätten auf ihn? Was wäre möglich in unserem Leben, wenn wir den Mut aufbrächten, ganz Ja zu sagen zu ihm, seinem Wirken in uns keine Hindernisse entgegenzusetzen? Deshalb ist schon das, was Otto Marquardt eingangs gesagt hat, ich lese es Ihnen nochmals vor, das Entscheidende. Es ist ein Philosoph, kein Theologe. Diejenigen haben Recht, die dem Vertrauen auf Gott, also dem Glauben, das letzte Wort geben. Und das nicht zu können, ist das eigentliche Unglück. Das nicht fertig zu bringen, das ist das eigentliche Unglück. Die schlimmste Strafe Gottes für den Menschen mag darin bestehen, dass er ihn sich selbst überlässt. ihm sozusagen seine Vorsehung entzieht, wenngleich er das nie endgültig tut. Aber im Psalm 81, 13 ist das so festgehalten: Da überließ ich sie ihrem verstockten Herzen und sie handelten nach ihren eigenen Plänen. Verstehen Sie, wenn ein Mensch immer wieder Nein sagt zu Gott, wenn er immer wieder eigenmächtig seine Wege geht, dann überlässt Gott diesen Menschen sich selbst. Und das ist das Schlimmste, was ihm passieren kann. Dass er nach eigenen Plänen handelt, wo er in seiner Begrenztheit meint, das Richtige zu tun. An die Stelle der Führung durch Gott tritt das Eigene, die Ideologie. Ein so ins Eigene Verstrickter stürzt von einem Irrwahn in den anderen. Er macht für sich und andere Lebensentwürfe, die nicht zu tragen vermögen und ins Unheil führen. Vom Menschen selbst entworfene Horizonte und Sinnperspektiven öden aber nicht nur mehr an, als sie faszinieren, sondern sie wenden sich letztlich immer gegen den Menschen selbst. Nur Gott kann in seiner Vorsehung Zukunft und Hoffnung schenken. Deshalb drängt die Ihnen in diesen Tagen vorgetragene Lehre über die Vorsehung auf die Umsetzung im Leben. Liebe Freunde unseres Radios, bevor ich in das Gespräch mit Ihnen eintrete, ich freue mich schon auf Ihre Anrufe, auf Ihre Zeugnisse, auf Ihre Fragen, vielleicht auch auf Ihre Kritik, möchte ich noch auf ein Beispiel gelebten Vorsehungsglaubens eingehen. Ein Buch, das derart extrem ist, dass man es kaum für möglich hält, dass sich alles so ereignet hat. Das ist von Pater Gerion Goldmann, einem Franziskanerpater, der erst in diesen Jahren gestorben ist. Es trägt den Titel Tödliche Schatten, tröstendes Licht. Er ist Jahrgang 1916, ist in den Franziskanerorden eingetreten und wurde dann als Offizier, als Soldat eingezogen für den Sanitätsdienst bei der Waffen-SS, also einer der schlimmsten Einheiten damals, und dann bei der Wehrmacht. 1944 wurde er gefangen genommen und war dann in einem Lager in Algier. Dort waren einige Supernazis untergebracht, die immer noch mit Heil Hitler grüßten und auf den Endsieg hofften. Es war eine Hölle und das musste er bald schon auch selber erleben. Er hat nämlich ganz klar von seinem Glauben Zeugnis abgelegt und das hat dazu geführt, dass einige dieser Nazis in bei der Lagerleitung denunziert haben. Er sei einer der Personen gewesen, die in Dachau auch mitverantwortlich gewesen seien für die Malträtierung und die ganzen Massaker, die dort angerichtet worden sind. Am Nachmittag des 27. Februar 1946, heißt es in diesem Buch von ihm, kam ein französischer Offizier in meine Zelle, drei Soldaten bei sich. Das Urteil sei rechtskräftig. Die vielen Zeugenaussagen hätten das Gericht von meiner Schuld überzeugt. Am nächsten Morgen um 3 Uhr findet die Exekution statt. Pater Gerion bringt dann im Gespräch mit dem Offizier seine Hoffnung zum Ausdruck, dass er in den Himmel geht. Himmel, was ist das? Fragt der Offizier. Ich konnte mir nicht verkneifen zu sagen, dass ich leider noch nicht dort gewesen sei. Aber wenn er noch etwas Geduld habe, würde ich ihm, wenn er mir seine Adresse gebe, von oben gerne eine schöne Ansichtskarte senden. Morgens um 2.30 Uhr kamen 4 Soldaten mit Fackeln in die Zelle, in der ich auf meinem Bett lag. Der Offizier vom Vorabend war dabei. Er verlas nochmal den Befehl zur Exekution und befahl mir aufzustehen und mitzugehen. Da ich nicht die geringste Lust hatte, zu meiner eigenen Exekution aufzustehen und hinauszugehen, sagte ich, ich sei zu schwach, man müsse mich schon tragen. Da geschah etwas Unglaubliches. Der Offizier stutzte einen Augenblick, als ob er überlege. Dann drehte er sich zu den 4 Soldaten um und gab mit fast wütender Stimme den Befehl, den Raum sofort zu verlassen, von außen abzuschließen und nicht zu wagen, die Tür zu öffnen, bevor er es ausdrücklich befehle. Die verdutzten Soldaten taten wie befohlen. Nun waren wir zwei allein. Eine Fackel in einen Ring gesteckt, erhellte den Raum dürftig. Jetzt kam er auf mich zu, den Säbel hat er aus der Scheide gezogen. Ich dachte, er wird mich nun hier töten. Er legte die Schneide auf meine Kehle und sagte, Sie gehen jetzt wirklich in den Himmel? Den scharfen, kalten Stahl auf meiner Haut spürend, wagte ich kaum zu atmen und sagte mit leiser Stimme, ich hoffe es ganz fest. Da geschah etwas Unerwartetes. Er legte den Säbel zur Seite, schnallte seine Koppel ab, legte den Stahlhelm auf den Boden, umklammerte meine Hände mit eisernem Griff und keuchte: Pater, ich möchte beichten. Ich war sprachlos, zog sie unter seinem harten Griff schmerzlich zusammen und dachte mir, der muss verrückt geworden sein. Er packte meine Arme noch fester, sodass ich vor Schmerz hätte schreien können, und drängte: Beichten, jetzt sofort! Ich entgegnete ihm: Hier in Meknes gibt es hunderte Priester, Franzosen, die für sie zuständig sind. Nein, ich möchte bei ihnen beichten. Warum denn, wo sie mich nachher erschießen müssen? Gerade darum, weil sie nachher in den Himmel gehen. Er bat unter Tränen um die Beichte, bei der er schon viele Jahre nicht mehr gewesen sei. Nun habe er endlich den Mut. Was sollte ich machen? Ich nahm ihm die Beichte ab und gab ihm die Lossprechung. Er küsste meine Hände und sagte, er sei von meiner Unschuld überzeugt, aber der Befehl sei von höchster Stelle gekommen. Er gab ihm dann, Pater Gerion Goldmann, eine der beiden Hostien, die er noch bei sich hatte. Dann gab es im Gang draußen Lärm. Eiligst nahm der Offizier sein Koppel, steckte den Säbel in die Scheide, und kaum, dass er den Stahlhelm aufsetzte, wurde die Tür auch schon geöffnet. Im Halbdunkel standen einige Offiziere, die aufgeregt mit ihm redeten. Die Tür wurde wieder geschlossen, man ließ ihn allein in der Zelle, todmüde und erschöpft, schlief er ein. Einige Tage später erfährt Pater Gerion, was geschehen ist. Aus Paris sei ein Anruf gekommen, dass der Papst beim französischen Botschafter Maritain in Rom die Beschwerde vorgebracht habe, warum man einen deutschen Soldaten töten wolle, den er selbst zur Priesterweihe empfohlen habe. Aufgrund dieses Anrufs aus Rom hatte das in Paris befindliche Büro für alle Gefangenen nach Pater Gerion gesucht und ihn gerade in der Nacht der Exekution ausfindig gemacht. Ohne die lange Beichte des Offiziers wäre es zu spät gewesen. Über das Rote Kreuz ist das Schreiben von Pater Gerion in wenigen Tagen bis nach Rom gelangt. In diesem lateinisch geschriebenen Brief hatte ich direkt an die Adresse des Papstes gerichtet, kurz über meine derzeitige Situation berichtet. Dieses Schreiben hat seine Intervention veranlasst, dass sie mich aber noch rechtzeitig erreichte. Das verdanke ich der Beichte des Offiziers. Liebe Freunde, liebe Zuhörer, soweit diese Geschichte. Und man kann jetzt natürlich wieder mit Zufall argumentieren, dass gerade in der Nacht der Exekution dieser Anruf aus Paris kommt, ihr sollt das sofort bleiben lassen. Der Papst hat interveniert und dieser Mann ist unschuldig. Auch dass überhaupt der Brief, der an den Papst geschrieben hat, bei ihm ankommt. Sie können sich also mit viel Anstrengung auf einen Zufall hinausreden, wobei im Letzten, im Tiefsten dann eigentlich Verweigerung dahinter steht, oder einfach das Anerkennen, dass es hier eine Fügung, eine Leitung durch Gott gibt. Zum Schluss noch: Nach dem Krieg macht er eine Radwallfahrt mit einigen Ministranten nach Rom, und er erhält dann eine Bitte, auf der Rückfahrt in Süddeutschland ein Kloster zu besuchen, dessen Namen er noch nie gehört hat. Dort sollte er eine Ordensfrau aufsuchen, die mit ihm zu tun habe. Es ist das Kloster Siesen, gar nicht so weit weg hier, auch von uns, von Balderschwang. Eine Schwester Veronika hat sich vor vielen Jahren bereit erklärt, für ihn zu beten. Damals war er noch ein Bube. Er ist in dieser Zeit in den Franziskanerorden eingetreten. Der Priester, der diese Schwester begleitet, hat sie in die Kapelle begleitet und in feierlicher Form dem priesterlichen Herzen Jesu all ihre zukünftigen Opfer und Leiden angeboten. Und die Ordensschwester, an deren Bett Pater Gerion steht, sagt: Bis dahin war ich nie richtig krank gewesen, aber schon wenige Tage nach meinem Versprechen wurde ich bettlägerig. Ich liege nun hier schon über 20 Jahre, ohne jemals das Bett verlassen zu haben. Wie groß war meine Freude, als ich endlich erfuhr, dass Gott mein Opfer angenommen und dass sie Priester geworden sind. Seither bete ich darum, meinen Opferpriester von meinem Tod noch sehen zu dürfen. Wie gut ist doch Gott, dass er mir heute diese Bitte erfüllt hat und dass ich sie als Franziskaner vor mir sehe. Als Pater Gerion in das Zimmer der Ordensschwester eintrat, blieb er verwundert stehen. vor einem Bett, in dem eine, wie ihm schien, sehr alte Schwester lag. Eine ganze Schar Vögel flog auf und setzte sich auf das Fensterbrett in die Zweige eines Baums, der vor dem Fenster aufragte. Als die Schwester sie rief, flogen sie wieder herbei, setzten sich auf ihr Bett, ihre Haube und ihre Hände. Das Gesicht der Nonne war von viel Leid gezeichnet, aber es strahlte in heller Freude. Dann die letzten Seiten seines Buches, Tödliche Schatten, tröstendes Licht, eine ähnliche Erfahrung. Klausuriert lebenden Schwestern ist sein Name mitgeteilt worden. Im Kloster angekommen, zeigte mir die Oberin einen vergilbten Zettel, der auf einem Betschemel angebracht war, auf dem immer zwei Schwestern die Anbetungsstunde halten. Auf diesem Zettel stand mein Name. Natürlich wollte ich wissen, was es damit für eine Bewandtnis habe. Da erfuhr ich nun folgende Geschichte. Ein Schweizer Pater in Marokko hatte den Schwestern geschrieben, dass ein deutscher Neupriester, also er, in Lebensgefahr sei, als Nazi-Priester zum Tode verurteilt zu werden. Er habe die Papiere einsehen können und sei überzeugt, dass alle Anklagen nur auf böswillige Verleumdung beruhten. Es sei aber leider zu erwarten, dass sich das Kriegsgericht den lügnerischen Zeugenaussagen anschließen würde. Er bat darum, dass die Schwestern inständig beten möchten, dass dieser Priester nicht erschossen wird. Den Namen des Priesters teilte er mit. Deshalb stand also auf dem Zettel mein Name. Die Schwestern sollten sich Tag und Nacht an ihn erinnern. Sie fügte hinzu, so haben wir sie nie gesehen und nun freuen wir uns, sie vor uns und gerettet zu sehen. Was sagt die Heilige Schrift an so vielen Stellen? Wer im Namen Jesu betet, wird erhöht werden. Gott lässt kein Gebet unbeantwortet. Mein Leben ist der beste Beweis für diese Worte.